ich darf liebe Grüße aus Oelsnitz ausrichten. Und ja, wir freuen uns, dass wir heute mal hier bei euch sein dürfen. Wir sind neue Gesichter für euch und für die Oelsnitzer waren wir das auch noch vor einem Jahr, weil wir sind erst hingezogen im Juli letzten Jahres, weil wir hatten letztes Jahr im Mai geheiratet. Und ja, Christiane, die arbeitet in Schneeberg in der Apotheke und ich habe dann neue Arbeit gesucht, hatte dann in Chemnitz gefunden, bin in der Landesdirektion. Und dann haben wir einfach geguckt, was ist geografisch in der Mitte und das war Oelsnitz. Und deswegen sind wir jetzt quasi Gemeinde Oelsnitz und wohnen auch mit in der Gemeinde unter Leikaufs in dem Vorderhaus. Haben also einen ganz kurzen Weg früh. Ja, mein Name ist Paul Klein. Wie gesagt, wurde ja schon gesagt, dass ihr so ein bisschen wisst, wer vor euch steht. Ja, ich möchte mit uns einen Text lesen aus dem zweiten Königebuch. Aus dem fünften Kapitel. Zweiten Könige, Kapitel 5, Abvers 1. Zweiten Könige 5, Vers 1. Und Naaman, der Herr Oberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Syrern Sieg gegeben. Und der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Syrer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt, und sie diente der Frau Naamans. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, wäre doch mein Herr vor dem Prophet, der in Samaria wohnt, dann wird er ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sprach: So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sprach der König von Syrien: Geh hin, zieh, und ich will an den König von Israel einen Brief senden. Und er ging hin und nahm mit sich 10 Talente Silber und 6000 Sekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel und er lautete so: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, ich habe meine Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich Gott, um zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Mann von seinem Aussatz zu befreien? Aber gewiss erkennt doch und seht, dass er einen Anlass an mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Und Naaman kam mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt am Eingang des Hauses Elisas. Und Elisa sandte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder werden und du wirst rein sein. Da wurde Naaman zornig und zog weg, und er sprach: Siehe, ich hatte gedacht, er wird gewiss zu mir herauskommen und herzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussatz heilen. Sind nicht Abana und Parpar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich und zog weg im Grimm. Da traten seine Knechte herzu und redeten zu ihm und sprachen: Mein Vater, hätte der Prophet etwas Großes zu dir geredet, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr dann, da er zu dir gesagt hat: Bade dich und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte sich im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er war rein. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, und er kam und trat vor ihn und sprach: Siehe doch, ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht. Aber er sprach: So wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Und er drang in ihn, es zu nehmen, aber er, also Elisa, weigerte sich. Ja, ein sehr praktischer Text, wie ich finde. Und ich bin jemand, der sehr gern im Alten Testament grast und dort sehr gern eigentlich die Predigten hernimmt, weil das Alte Testament ist so ein wunderschönes Buch voller Bilder und Geschichten, und obwohl die so viele hunderte und tausende Jahre alt sind, könnte man die heute noch ganz genauso schreiben. Und die Bibel ist nun mal Gottes Wort von vorn bis hinten und alles baut aufeinander auf und es passt alles so schön zusammen, und Gott will immer wieder auch zu uns reden mit dem, was wir dort lesen, mit dem, was wir dort einfach erfahren. Und ich finde, dieser Naaman, das ist jemand, der könnte heute noch genauso leben. Und ich habe mich manchmal auch so in diesem Naaman wiedererkannt. Naaman, ein Mann, wie wir in Vers 1 gelesen haben, der Heeroberste des Königs von Syrien. Das war also der Militärchef. Das war jemand, der die rechte Hand des Königs war, der zweite Mann im Staat. Der hatte also richtig was zu sagen, der hatte richtig Einfluss. Und wir haben das gelesen, er war ein großer Mann und angesehen. Alle haben ihn angeschaut, aufgeschaut. Er wird Bewunderung, er wird Neid geerntet haben. Er war jemand, wenn der kam, den hat man sicherlich freundlich gegrüßt, den hat man hofiert, mit dem hat man sich bestimmt gern gezeigt. Naaman, das war jemand, der hat es geschafft, der hat Karriere gemacht, der stand ganz oben und er hat Erfolg gehabt. Er hat sein Militär erfolgreich geführt und das ist das erste Mal, wo man in diesem Vers eigentlich schon stoppen müsste, in dem ersten Vers, wo wir das gelesen haben, denn durch ihn hatte der Herr den Syrern Sieg gegeben. Das ist auch das Schöne im Alten Testament. Ich bretter manchmal einfach so durch. Man kennt die Geschichte, man weiß, um was es geht und dann liest man es so frei weg und man merkt eigentlich gar nicht, was für Details drin stecken. Und es ist so ein Detail. Durch ihn hatte der Herr den Syrern Sieg gegeben. Verkehrte Welt. Der Herr, der Gott Israels, er schenkt den Syrern, den Feinden Israels Sieg. Er gibt ihnen Erfolg, er lässt den ihren Militärchef zu so einem großen, mächtigen Mann werden. Ja, das hat unser Herr, das hat der Gott Israels gemacht. Er hat diesem Mann Gelingen geschenkt. Der Herr ist eben nicht nur der Gott Israels, sondern er hat die ganze Welt in seiner Hand. Er hat alle Völker in seiner Hand und er gibt ihnen Sieg und er kann ihnen genauso gut aber auch Niederlage schenken. Und ich denke, das ist auch immer gut für uns zu wissen, dass unser Herr die ganze Welt in seiner Hand hat, das ganze Weltgeschehen, die ganze Weltgeschichte. Und ohne unseren Herrn, da passiert gar nichts. Da können sich noch so viele Politiker zusammensetzen und tagen und noch so viele Militärs sich vereinen. Unser Herr, er gibt den Sieg, unser Herr, er gibt die Niederlage. Und das darf uns als Christen auch immer wieder froh machen, dass wir sehen, in dieser Welt geht so vieles drunter und drüber und es gibt so viele Probleme. Und trotzdem wissen wir, unser Herr, er steht da noch drüber. Unser Herr, er setzt auch da noch Grenzen. Ja, und dieser Mann, er war erfolgreich und der Herr hatte ihm Erfolg gegeben. Und ich denke mal, er wird das gar nicht gewusst haben. Dem war das bestimmt nicht bewusst, dass der Gott Israels ihm Gelingen geschenkt hat. Der wird bestimmt gedacht haben, Mensch, mein Militär ist gut und ich sowieso. Und die werden von sich überzeugt sein als Militärstreitmacht. Ein Mann, wo man denkt, Mensch, so einer kann ich doch auch sein. So oben an, vielleicht heutzutage Minister, Vizekanzler und alles gelingt, das, was ich anpacke, das wird zum Erfolg. Alle schauen auf einen auf. Aber wenn wir im Vers 1 die letzten zwei Worte lesen, aber aussätzig. Auf der einen Seite dieser große, erfolgreiche, starke Mann, zu dem alle aufschauen, der Bewunderung hat, und dann dieser kleine Nachsatz, der eigentlich dieses ganze Bild völlig zerstört, aber aussätzig. Dieser Mann, der an dieser Welt was dargestellt hat, der hat ein Problem, ein tödliches Problem gehabt. Er war aussätzig. Ein Mann, der war damals dem Tod geweiht und das wusste er. Er hat gewusst, irgendwann ereilt mich der Tod und das nicht erst im Rentenalter, sondern der Aussatz wird mich nach und nach auffressen. Und der Aussatz, er beginnt so ganz klein, wir lesen das in der Bibel ja auch, so ganz klein an versteckten Hautstellen und man kann das noch verstecken. Wenn der Aussatz ausbricht, dann hat er bestimmt seine Prunkuniform an und das kriegt keiner mit rundherum. Das ist vor allen verborgen und das kriegt auch niemand mit, wenn der das will. Und wenn der Aussatz halt immer mehr wird, dann kann man ja vielleicht die Halskrause noch ein bisschen hochziehen, sich noch ein bisschen mehr schmücken, irgendwie das noch versuchen zu vertuschen nach außen hin. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo der Aussatz diesen Mann völlig zerfressen hat, diesen Mann völlig erreicht hat. Und dann würde er es vor niemandem mehr verstecken können. Aber der Punkt war noch nicht erreicht, wahrscheinlich. Dieser Mann, er war diesem Aussatz ausgeliefert. Und Ich denke, das ist auch schon so ein Bild für die heutige Menschheit, der Blick Gottes auf einen Menschen. Auch heute haben wir so viele Menschen, die in ihrem Leben erfolgreich sind, die ihr Leben im Griff haben, denen ihr Leben läuft, wo selbst wir vielleicht als Christen sagen, Mensch, der hat es geschafft, der hat ein größeres Auto, der fährt viel öfter und viel weiter weg in Urlaub als ich, der ist auf Arbeit erfolgreicher als ich, der hat irgendwas richtiger gemacht als ich. Das ist mein Blick. Aber wie blickt Gott denn auf den? In den Augen Gottes ist derjenige tot. In den Augen Gottes ist derjenige aussätzig. Hat derjenige kein wahres Leben. Und das ist eine Krankheit, die auf allen Menschen lastet. Jeder Mensch hat diesen Weg hin zum Tod. Und wir als Christen, wir dürfen wissen, wir haben das Leben. Wir haben das Leben in Jesus Christus. Wir haben ewiges Leben. Und das darf für uns das Größte und das Wichtigste sein, mit dem, an dem wir festhalten dürfen. Dann jedenfalls geht's weiter. Der Mann ist ausgezogen und hat ein junges Mädchen gefangen genommen. Und zwar, ja, in Israel. Dieses Mädchen musste ihm dienen. Können wir auch wieder denken, ja, wie kann Gott das denn zulassen? Dieser erfolgreiche Mann, dem schenkt er Erfolg. Und führt noch dahin, dass er jetzt sogar noch aus seinem eigenen Volk Mädchen gefangen wegführt und das dann muss bei ihm zu Hause dienen, ist seiner Frau untertan. Könnten wir sagen, Empörung, wie kann Gott denn das zulassen? Ein Mädchen, das völlig wehrlos ist, diesen Mann ausgeliefert. Und doch sehen wir, hat Gott damit einen Weg verfolgt, hat Gott dieses Mädchen einen Auftrag gegeben. Das hat das Mädchen bei seiner Gefangennahme garantiert nicht gewusst und noch nicht mal im Entferntesten geahnt. Aber Gott hat aus dieser Notsituation etwas Gutes im Auge gehabt. Gott wollte etwas daraus machen. Und ich denke, das ist dieser schöne Gegensatz in diesem ersten Teil dieser Geschichte. Wir haben auf der einen Seite diesen großen, erfolgreichen Mann, der doch einer ist, der dem Tod geweiht ist, und auf der anderen Seite dieses kleine, wehrlose Mädchen, was seine Dienerin ist, die aber ein Träger einer guten Botschaft ist, die quasi ein Segensträger ist. Und ich denke, darin erkennen wir uns vielleicht auch wieder. Wir sind vielleicht in dieser Welt auch nicht so die Erfolgreichsten. Wir kommen vielleicht auch in Umstände, die Gott uns hineinführt, die uns überhaupt nicht schmecken, die uns überhaupt nicht gefallen. Und doch will uns Gott dort zum Segen sein lassen, da, wo er uns hinstellt, da, wo er ja, uns vielleicht wehtut. Haben wir uns das schon mal überlegt? Das Mädchen jedenfalls hat seinen Herrn gesehen, hat um diese Krankheit gewusst und sie war nicht schadenfroh. Sie hat nicht gedacht, jawohl, das passiert dem recht, soll er mal schön an seiner Krankheit dahin vegetieren, sondern sie hat sich um ihren Herrn Sorgen gemacht. Sie hatte Mitleid empfunden, sie hat ihn gesehen und sie hat einfach ja, sich um ihn gesorgt. Und ich denke, es ist einfach schön, wenn wir diese Herzenseinstellung haben, wenn wir uns um die Menschen um uns herum, auf die wir vielleicht neidisch sind, wenn wir uns um die sorgen, wenn wir Mitleid haben, weil sie eben noch keine Christen sind, weil sie solche sind, die dem Tod geweiht sind. Und wir wissen das. Das sind Menschen, die kennen Gott nicht, die kennen Jesus Christus nicht als ihren Herrn und Heiland. Habe ich dann Mitleid? Bin ich irgendwie drauf aus, denen von dieser guten Botschaft zu sagen? Oder denke ich mir, soll er doch an seinem Geld ersticken und er wird schon dann seine Quittung kriegen? Ich denke, das sind schon Gedanken, also die sind jetzt nicht, wo ich sage, ich bin jetzt immer der, der auf seine Kollegen zurennt und denen von Jesus erzählt. Ganz bestimmt nicht. Aber dieses Mädchen darf uns hier ein Vorbild, ein Ansporn sein, dort, wo Gott uns hinstellt, einfach zu sagen, Mensch, Gott stellt mich hin, ich darf hier ein Segen sein. Ich soll hier ein Segen sein und ich bin vielleicht der einzige Christ, der diesen Menschen irgendwie mal begegnet, der vielleicht mit seinem Arbeitskollegen mal in einem Vier-Augen-Gespräch alleine ist. Der Kollege wird vielleicht nie wieder in seinem Leben mit einem Christ unter vier Augen reden können. Wissen wir es? Wir wissen es nicht. Das Mädchen jedenfalls ging zu der Frau und sagte eben hier, da ist ein Prophet in Israel und der kann deinem Mann, der kann meinem Herrn helfen. Die Frau natürlich sofort zu ihrem Mann gegangen, hat das erzählt und der Mann geht zum König und erzählt das dem König. Und alle, wir merken das richtig, wie alle diese Freudenbotschaft aufsaugen. Das wird gar nicht hinterfragt, wo wir vielleicht denken, wenn mir jetzt einer sagt, ja, jetzt geh mal irgendwie nach Frankreich oder so, da ist ein Prophet irgendwo, würde ich auch jetzt nicht meine Sachen packen und sofort losfahren. Da würde man vielleicht erstmal googeln und gucken, ja, welche Leute waren schon dort und gibt es denn da irgendwelche Erfahrungen? Nein, Naaman, also wir lesen das überhaupt nicht, wird überhaupt nicht hinterfragt und selbst der König sagt, jawohl, Mensch, das machen wir. Sie haben nach jedem Strohhalm gegriffen. Und der Naaman, der muss dem König wichtig gewesen sein, wenn der König sich für ihn einsetzt. Und der König, er versucht alles in seiner Macht Stehende. Der König sagt dem Naaman, ich schreibe dir einen Brief an den König Israels, der soll dir mal helfen, dass das auch richtig noch mit Nachdruck geht. Er nimmt da eine riesen Geschenkeladung mit, haben wir in Vers 5 gelesen. Naaman war vorbereitet und er hat das nicht nur einfach so nebenher gemacht, sondern wir sehen, er hat hier richtig Mühe investiert. Er wollte gesund werden, er wollte von diesem Aussatz befreit werden. Und er hat das menschlich gut durchdacht. Er hat den Dienstweg, würde man heute vielleicht sagen, eingehalten und zog hin nach Israel mit diesem Brief des Königs. Und ich denke, das ist auch eine schöne Sache, wenn er da hinkommt und kann so den Brief des Königs vorzeigen. Das macht bestimmt erstmal Eindruck. Und ich denke, ja, da habe ich mich auch wiedererkannt. Ich denke, wir schmücken uns vielleicht auch so gern mit den Empfehlungen oder Federn anderer und sagen, ja Mensch, der sieht das doch aber genauso oder der hat mich hier hingeschickt. Ich meine, das ist ja auf Arbeit auch so. Der Chef schickt mich, ich soll euch das sagen. Wenn ich dann nur käme, ja, dann werde ich vielleicht, ja. Aber das hat Nachdruck. Der König, mein König, und das war ja vor allem der Feindeskönig, der Israel besiegt hat. Das war also nicht irgend so ein Provinzherrscher, sondern das war der, der wirklich was zu sagen hatte. Und wir lesen ja, der König Israels, dem war auch genau bewusst, von wem dieser Brief kommt, von wem dieser Wunsch kommt. Der König Israels, er sieht das, Naaman kommt zu ihm und er zeigt ihm diesen Brief. Und der König Israels, der kriegt einen Schock. Da steht in diesem Brief drin, ich schicke dir den Naaman, ich habe ihn zu dir gesandt, dass du ihn vom Aussatz befreien sollst, Vers 6. Dem König, ich glaube, da ist Schock gefroren, als er das gehört hat. Und er hat in Vers 7 dann gleich gesagt, ja, wie soll ich das denn machen? Bin ich Gott? Wie soll ich denn als Mensch den Mann hier vom Aussatz befreien? Wie soll ich ihm denn helfen? Das ist doch nur ein Vorwand, um uns wieder anzugreifen. Das ist doch wie eine versteckte Kriegserklärung. Das ist doch alles fingiert. Der König Israels, der kriegt die totale Panik. Und wie wird Naaman da gestanden haben? Ich kann mir das so richtig vorstellen. Naaman kommt da voller Hoffnung hin. Er zeigt so voller Stolz diesen Brief, dieses Empfehlungsschreiben und hofft, dass jetzt innerhalb von ein paar Minuten sich die Sache klärt und er von seinem Aussatz befreit wird. Und auf einmal steht dieser König Israels vor ihm und der ist völlig ratlos, der ist völlig konfus und weiß mit der Situation gerade überhaupt nichts anzufangen. Was wird da durch Naamans Gedanken gegangen sein? Wie wird er sich gefühlt haben? Enttäuschung, Wut. Wie gesagt, wir haben hier den Verteidigungsminister, der hätte dem König Israels sofort ja, den Kopf kleiner machen können. Und wir sehen, wie Gott auch hier eingreift. Das Mädchen hatte ja davon gesprochen, dass da ein Prophet ist in Samaria. Und der König, er schrieb an den anderen König. Und der andere König hat von diesem Prophet offensichtlich hier, ja, gewusst hat er von ihm, aber er hat nicht an ihn gedacht oder er hat nicht auf ihn verweisen wollen. Der König Israels hat gar nicht dran gedacht, ihn an diesen Propheten, zu diesem Propheten hinzuschicken. Eigentlich, wenn die Geschichte hier zu Ende gewesen wäre, wäre die Armee der Syrer gekommen und hätte Israel garantiert noch den Garaus gemacht, hätte den König letztlich völlig in seiner Macht gestürzt. Aber Gott greift ein. Vers 8, und es geschah, Elisa, der Mann Gottes, erhörte, dass der König seine Kleider zerrissen hatte. Und Elisa, er schickte dann hin, um zu erfahren, ja König, was ist denn los, warum zerreißt du denn deine Kleider? Und Elisa hat natürlich gewusst, was vorgefallen ist. Er tut das noch so schön schmeichelhaft ausführen. Und Elisa sagt ja einfach dann so am Ende von Vers 8, Mensch, komm, schick den zu mir. Er soll mal sehen, dass hier ein Prophet in Israel ist. Wir sehen also, dieser König Israels hat in seiner Funktion völlig versagt. Der König Israels, das war ja eigentlich der, der verantwortlich war für das Volk Gottes. Dieser König Israels war ja in der Verantwortung vor Gott. Er sollte das Volk ja auch nach geistlichen Grundsätzen führen. Er sollte ja mit Gott seine Geschäfte planen und leben. Aber von wie vielen Königen im Alten Testament lesen wir, dass die von Gott nichts wissen wollten, dass sie sogar fremde Götter angebetet haben, dass der Götzendienst ja Tagesgeschäft war, dass sie diesen lebendigen Gott verlassen hatten. Und dieser König, er war genauso der, der Verantwortung hatte für ein Volk. Er hat ohne den gelebt, der ihm allein Gelingen schenken kann. Der König, der eigentlich so ein Segensträger sein soll, der zum Guten wirken soll, hätte sein Volk hier fast der völligen Vernichtung durch sein Versagen preisgegeben. Aber wie schön, dass Gott nicht abhalten lässt, seinen Segen trotzdem zu schenken, dass Gott durch diesen Elisa wirkt, dass diesem Naaman Hilfe wird, dass Gott trotz des Versagens der Menschen wirken kann. Und ich denke, das ist auch immer wieder gut zu wissen für uns in meinem Versagen, in meiner Schwachheit. Wenn ich mir eben überlege, wie vielen Menschen habe ich in der passenden Gelegenheit nichts oder zu wenig von Jesus Christus gesagt? Wie oft habe ich da geschwiegen, wo ich mir denke, ich bin einfach dort nicht dafür geboren oder ich bin auch schwach, ich bin auch ein Versager. Kann Gott demjenigen Menschen nochmal jemanden anders schenken, der ihm von Gott erzählt? Aber wo ich mir denken kann, muss, zum Glück ist Gott viel größer als ich in meiner Schwachheit, als ich in meinem Versagen, als ich in meinen vielen Gedanken. Gott will durch Menschen wirken, aber Gott ist nie an Menschen gebunden. Und das ist einfach das Schöne, was wir auch sehen dürfen. Wir sind alles nur Diener Gottes. Egal, wie hochgestellt wir vielleicht sind, wie angesehen wir vielleicht in der Gemeinde sind oder was auch immer, wir sind alle abhängig von Gott. Und ohne Gott wären wir alle nichts. Wären wir alle wie der König Israels, völlig ratlos, tappten völlig in der Irre. Jedenfalls, Gott greift ein durch diesen Elisa. Und einfach schön, wie das ja zu sehen ist. Und jedenfalls, der Naaman kriegt das mit. Und Naaman natürlich sofort freudig erregt, packt sein Gefolge wieder ein und fährt dann hin, oder gut, fährt damals wahrscheinlich geritten, zu dem Elisa. Wir lesen das in Vers 9. Naaman kam mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt am Eingang des Hauses Elisas. Ich habe mir das so richtig bildlich vorgestellt. Wenn heutzutage vielleicht ja, mich der Vizekanzler besuchen würde, da würden auch erstmal so 2, 3, 4, 5 Polizeiautos kommen. Dann würden 1, 2, 3 große Limousinen kommen, dann nochmal ein paar Polizeiautos oder Motorräder. Das wäre schon ein ansehnlicher Tross, der da stehen würde. Das würden eigentlich alle mitbekommen, wenn ich hohen Besuch bekommen würde. Und bei dem Naaman damals war das garantiert nicht anders. Da waren ja auch Eskorte mit dabei und wie gesagt, der wird sich auch entsprechend rausgeschmückt haben, um bei dem König entsprechend Eindruck zu schinden. Ja, und die stehen jetzt vor Elisas Hütte, vor Elisas Haus, dieser Tross. Und der Naaman erwartet nun, dass der Elisa da unterwürfig herauskommt und ihn natürlich dort ganz liebevoll und ehrerbietig begrüßt und ihm dann Hilfe schenken wird. Aber in Vers 10 lesen wir eigentlich einen absoluten Fauxpas. Der Elisa, er sandte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch rein werden. Also dein Fleisch wird wieder werden und du wirst rein sein. Die Botschaft an sich, die wird Naaman, denken wir, gepackt haben. Jawohl, der sagt mir genau das, was ich will. Der hilft mir jetzt, wieder rein zu werden. Aber Naaman, der kommt gar nicht so richtig bis dahin, die Botschaft für sich anzunehmen. Ich denke mal, der wird schon allein von der Geste völlig vor den Kopf gestoßen zu sein. Der Elisa, er schickte einen Boten und ließ ausrichten. Ich denke, das ist so das Letzte, was man machen sollte, wenn so ein großer, hochgestellter Mann zu einem kommt, einen selbst sprechen will und dann schickt man einen Boten und lässt dann ausrichten, was man so für Gedankengänge hat. Das kommt, glaube ich, schon auf Arbeit nicht gut, wenn mein Chef mich ruft und ich schicke dann meinen Kollegen und sage, richte mal das und das von mir aus. Und das kommt wahrscheinlich hier noch viel schlechter, wenn da irgend so ein unbedeutender Israelit diesen großen Naaman mal eben seinen Boten schickt. Jedenfalls Vers 11, natürlich, das Drama war komplett, Naaman völlig zornig und er zog weg. Er war völlig enttäuscht, aber völlig fix und fertig. Und was wir lesen in Vers 11 war das Problem. Das Problem war in seinem Herzen. Das Problem war nicht die Form des Elisas, sondern das Problem saß bei Naaman und zwar in seinem Herzen. Denn er hat das in Vers 11 gesagt, Ich habe mir das genau vorgestellt, wie das jetzt sein muss. Elisa muss herauskommen, er muss seinen Gott anrufen, wird seine Hand über die Stelle schwingen und wird so den Aussatz heilen. Naaman hatte schon das Bild in seinem Kopf fertig. Genauso stelle ich mir das vor, genauso wird das passieren. Und auf einmal, wie gesagt, kommt es ganz anders. Und dann eben noch dieses Baden in diesem Jordan, das Baden in diesem dreckigen Fluss, wo er eben dann Vers 12 sagt, ja, sind nicht die Flüsse bei uns viel klarer und viel sauberer und viel schöner? Da gehe ich doch lieber dorthin, wenn es eben nur an dem Baden liegt. Aber Naaman hat es nicht verstanden, es liegt nicht an dem Baden, sondern es liegt an dem Gehorsam. Und von Naaman können wir hier lernen, konnte ich auch lernen, wie oft müssen wir vielleicht mal von unserem hohen Ross runterkommen und einfach mal wieder auf das hören, was Gott sagt, auf das, was Gott will. Ich denke auch, wir haben auch so vorgefertigte Entwürfe in unserem Kopf, von unserem Leben, vielleicht von Gemeinde oder von was auch immer. Wir wissen doch auch in unseren Gebeten, denke ich, merke ich das auch. Ich weiß doch oft genug, wie ich Gott vorbete, wie er das dann zu machen hat oder so. Ich muss sagen, Naaman war mir hier nicht fremd. Hier kann ich nicht mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, ja, was macht der denn? Ich bin, glaube ich, auch nicht viel anders. Und ich denke, das ist hier eine Lektion, die Naaman lernen musste. Hier kam es nicht auf seine Stellung an, hier kam es nicht auf seinen Einfluss an. Er kann nicht als Mensch Gott befehlen, ihm zu helfen oder Gottes Diener befehlen, ihm zu helfen. Sondern Naaman musste sich hier unter Gott beugen. Er musste hier merken, ich komme hier als Mensch mit all meiner Macht, mit all meinem Einfluss, ich komme hier keinen Millimeter weiter. Und das ist eine Lektion, die muss eigentlich jeder Mensch lernen. Jeder Mensch muss sich vor Gott erkennen, ich habe da nichts zu bringen, ich habe da nichts hinzuzutun. Und hier geht es eben nicht nur um ganz hochrangige und einflussreiche Menschen, hier geht es auch um den ganz normalen Durchschnittsbürger, hier geht es um jeden Menschen. Niemand kann Gott etwas bringen, da wo es darum geht, rein zu werden, heil zu werden. Und dann der Naaman, wie gesagt, völlig erbost, er zog weg im Grimm am Ende von Vers 12. Wenn man das jetzt im Kopf sich so weiterspinnt, wie gesagt, ich will nicht wissen, was der sich jetzt auf seinem Heimweg so überlegt hätte, welche Divisionen er vielleicht wie es nach Israel schickt und wie er den König vielleicht am markantesten öffentlich hinrichten lässt oder wie auch immer. Ich denke mal, dem Mann werden einige Gedanken durch den Kopf gegangen sein. Und wie gesagt, wenn mir jemand irgendwie patzig kommt, da habe ich auch schon viele schöne Gedanken, wie ich das dem wieder heimzahlen kann, wie ich dem auch entsprechen kann. Das ist mir doch auch nicht fremd, solche Gedanken. Aber diesen Grimm zu durchbrechen, diese Gedankenkette irgendwo abzuschneiden, darauf kommt es an. Und wieder in Vers 13 gebraucht Gott Knechte. Keine hochrangigen Berater, keine hochrangigen Minister, sondern einfache Knechte, die reißen die Situation wieder hin zum Guten. Und ich finde es interessant in dieser Geschichte, wie immer ganz einfache Menschen hier ganz wichtige Wendepunkte hineinsetzen. Vers 13 sagen das eben die Knechte zu ihm, mein Vater, hätte der Prophet etwas Großes verlangt, das hättest du doch gemacht. Dir hättest vielleicht gar nicht groß genug sein können, gar nicht öffentlichkeitswirksam genug sein können. Geld und alles hast du doch genug mitgehabt, das wäre doch ein Kleinstes gewesen. Aber wie viel mehr macht doch das einfache Kleine, was er von dir verlangt. Bade dich doch in dem Fluss, tauche doch 7-mal unter und guck doch, was passiert. Und das Schöne ist, und für mich auch das Komische, Naaman hört drauf. Naaman sagt nicht zu den Knechten, jetzt haltet ihr auch noch euren Mund, euren Rat brauche ich jetzt auch noch nicht, ich weiß genau, was ich mache, ich bin sowieso, das war alles für die Katze, sondern Naaman, er denkt nochmal drüber nach und scheinbar haben die Knechte ihn getroffen in seinem Herzen. Scheinbar haben die Knechte genau den wunden Punkt getroffen. Naaman, er wollte wieder was darstellen. Naaman wollte wieder was Großes machen, was Wichtiges machen. Und dabei hat Gott doch nur was ganz Kleines, Unbedeutendes verlangt. Und schön, wenn er dann sagt in Vers 14, da stieg er hinab und tauchte sich im Jordan 7-mal unter. nach dem Wort des Mannes Gottes. Ich stelle mir das so richtig vor, dieser König wieder mit seinem Tross hin zu dem Jordan, dieser Naaman. Und dann, wenn er vor diesem Jordan steht, vielleicht nochmal nachgedacht, mache ich das jetzt wirklich? Und dann fängt er an, so seine Uniform auszuziehen, seine Zeichen der Macht und Zeichen der Würde, die legt er so Stück und Stück ab und steht dann wahrscheinlich so nackt an diesem Jordan und steigt da hinein und taucht sich 7-mal unter in diesem Fluss, der offensichtlich nicht das sauberste war. Und er macht das. Und ich denke, er hat an diesem Punkt hat er was kapiert. An diesem Punkt war er genau da, wo Gott ihn hinhaben will. Und an diesem Punkt will Gott jeden Menschen bringen, wo er das ablegt, was er nach außen hin darstellt. Und jeder Mensch stellt nach außen hin irgendwas dar. Wir alle lassen uns doch unser Bild, passen wir schon auf, dass wir nach außen entsprechend wirken. Aber Gott, er sieht das, was bei mir innen drin ist. Gott sieht, wo mein Herz ist, wie ich drüber denke. Gott weiß, wie ich wirklich bin. Und Gott weiß, was da noch weggenommen werden muss. Vor Gott, den kann ich nicht mit einer Uniform blenden, mit einer großen Eskorte, sondern Gott, der guckt tiefer. Und Naaman, er hat es kapiert, er steht dort und geht dort hinab. Dieser große Feldherr, er begibt sich in diesen Fluss und taucht dort 7-mal unter. Und das Schöne, was wir lesen, am Ende von Vers 14, sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er war rein. Und das finde ich so schön, wie Gott wirkt. Der letzte Punkt, er war rein. Genau das hat er gewollt. Der Aussatz, er war weg. Das war, warum er nach Israel gekommen war. Aber Gott, er ist so großartig. Gott ist so reich. Er schenkt eben nicht nur die Reinheit, sondern er legt noch eins drauf. Die Haut, das Fleisch war wie die eines jungen Knaben. Und ich denke, das sehen wir, wie Gott noch viel mehr uns schenken kann, als was wir uns denken würden. Wir kommen mit so einer kleinen Bitte zu Gott und Gott wird uns vielleicht noch viel mehr schenken. Und Naaman auch, wie wird er sich doch gefreut haben. Er wird sich schon gefreut haben, dass er rein ist. Aber dann schaut er sich noch an und denkt, ich bin ja wieder richtig jung. Dieser Feldherr, der bestimmt gezeichnet war vom Leben, wieder völlig junge Haut bekommen. Das zeigt mir einfach, wie Gott es gut mit dem Menschen meint und wie Gott im Alten Testament sich schon um Menschen kümmert, die nicht zum Volk Gottes gehören. Gott kümmert sich ja gerade um den Anführer der Feinde Israels. Dem, der sein eigenes Volk besiegt hat, der dort Mädchen gefangen weggeführt hat, dem hilft gerade Gott, den unterstützt gerade Gott. Dem hat Gott gerade neu das Leben geschenkt. Er hat ihn vom Aussatz befreit. Und ich finde einfach, wie wunderschön dieses Bild im Alten Testament ist und wie wichtig das auch heute noch für uns ist. Und wenn wir das dann lesen, der Naaman, Vers 15, er kam natürlich zurück und er war völlig baff und sagt dann zu diesem Elisa, Mensch, ich erkenne, dein Gott ist der wahre Gott. Ich weiß, unsere Götter, das ist alles nichts. Aber der Gott Israels, das ist der Gott, der heilen kann. Das ist der Gott, den ich gerade selbst erfahren habe, der weiß, was wirklich in meinem Herzen war. Und Naaman, er wird das gemerkt haben, dass Gott wusste, ich muss erstmal meine Uniform ablegen, ich muss vor Gott mich erstmal nackt machen quasi, ihm alles das hinlegen, was Menschen nicht sehen, was ich vor Menschen verberge. Und er will diesem Elisa natürlich ein angemessenes Geschenk machen. Und Elisa sagt, behalt das mal, ich will dein Geschenk nicht. Gott lässt sich von uns nichts schenken. Wir könnten Gott nichts geben. Wir lesen ja in Petrus, nicht mit Silber, nicht mit Gold, sondern mit dem Blut seines Sohnes sind wir erkauft. Das Blut seines Sohnes hat uns frei gemacht von aller Schuld, von aller Sünde. Gott schenkt uns das Leben durch Jesus Christus. Und da kann ich Gott niemals irgendeinen Scheck geben oder irgendwas, was das aufwiegen kann. Und auch das musste Naaman hier noch mitkriegen. Mensch, Gott schenkt dir das gerade. Gott schenkt dir diese Heilung. Und das ist doch ein wahres Gnadengeschenk. Und wie gesagt, wie neutestamentlich ist doch dieser Text. Gott will, dass alle Menschen heil werden. Gott will doch, dass so viele Menschen wie möglich umkehren zu ihm und ja, von diesem Aussatz gereinigt werden, dass sie den Weg hin zum Leben finden, hin zum wahren Leben. Und der Naaman, er war ein Bote Gottes. Wir haben, wenn wir das noch weiterlesen, er hat wirklich was davon kapiert, dass der Gott Israels der wahre Gott ist, dass das sein Gott ist. Er hat eine lebendige persönliche Beziehung zu diesem gehabt. Und ich muss sagen, was ist das für ein Zeugnis für Gott gewesen, wenn der Herr Oberste in Syrien, ja neutestamentlich gesprochen, Christ geworden ist. Wenn dieser Herr Oberste von Syrien nicht mehr die Baals, Kulte und sonst was alles mitmacht, sondern wenn der zu dem Gott Israels steht. Fantastisch, wie Gott Menschen gebrauchen kann, wie Gott Menschen, die im Hochmut angekommen sind, erstmal ganz runterbringt und dann wieder aussendet, um einfach Segensträger zu sein. Und ich wünsche das einfach auch für uns, dass wir das auch für unser Leben auch so mitnehmen können, dass auch Gott uns an diesen Punkt führen konnte, wo wir merken, ich bestehe vor Gott nicht. Ich habe Gott nichts zu bringen, aber Gott will durch mich was machen. Wenn ich ganz leer vor ihm bin, dann kann Gott mich füllen, dann kann Gott mich gebrauchen, dann kann Gott mich formen und ich soll ein Segensträger sein, ich soll Licht sein. Licht und Salz sind wir in dieser Welt und vielleicht gerade dort, wo wir es nicht angenehm finden, gerade dort, wo uns vielleicht Widerstände begegnen, da hat Gott mich hingestellt. Bin ich dann auch einer, der immer nur rummosert und dort ja Gott im Gebet bekniet, dort wegzukommen oder wie auch immer? Oder nehme ich das aus Gottes Hand und sage, jawohl, ich will hier einfach für diesen Gott stehen, auf diesen Gott hinweisen. Und ich wünsche uns, dass wir noch solche sind, die Menschen den Weg hin zum Leben bringen können. Und wie gesagt, Gott fordert keine großen Dinge. Gott hat alles schon getan, am Kreuz zu Golgatha alles bereitet. Der Mensch, in Anführungsstrichen, muss nur das annehmen. Viel mehr ist es nicht. Aber wie schwierig ist das für die Menschen? Wenn man das sagt, das ist zu einfach, das kapieren die Menschen nicht. Man will doch irgendwas tun, weil man einfach vor diesem Gott bekennen muss, jawohl, mein Leben, ich bin gescheitert. Und das tut weh, das wirklich festzumachen, für sich zu bekennen. Aber wir dürfen das tun und wissen, jawohl, wenn ich mein Leben begrabe, wenn ich mein Leben mit Gott lebe, dann kann er es wirklich zum Guten führen, zum Segen führen. Und das wünsche ich einfach euch und mir, dass wir das einfach so mitnehmen und von diesem Naaman lernen können.